Kapitel 1. Scott Thompson wischte seine Hände an dem öldurchtränkten Lappen auf dem Werktisch ab und warf einen flüchtigen Blick auf die Ducati Diavel, an der er arbeitete. Vor ein paar Jahren hatte er genauso eine wie diese gehabt, doch gewisse Umstände hatten ihn dazu gezwungen, sich stattdessen eine Ducati Multistrada Touring anzuschaffen, ein Modell, das für jemanden wie ihn, der auf der Flucht war, viel passender war. In deren Seitentaschen verschlossen, bewahrte er immer das Wichtigste auf, um von einem Moment auf den anderen verschwinden zu können. Geld, eine Feuerwaffe, gefälschte Papiere, Kleidung, ein unaufspürbares Handy, Schlüssel sowie andere elektronische Geräte. Er war jederzeit bereit, sich aus dem Staub zu machen, sollte es wieder notwendig werden. So wie vor 3 Jahren. Er schob die Gedanken von sich, an die Vergangenheit wollte er nicht erinnert werden. Nie wieder war er in das Haus in einem der Außenbezirke von Washington D.C. zurückgekehrt, in dem er aufgewachsen war. Es war zu gefährlich, das in Besitz zu nehmen, was nun ihm gehörte. Stattdessen arbeitete er in einer Motorradwerkstatt in Cicero, einem Vorort von Chicago, und führte ein unauffälliges Dasein. Sind Sie Scott? Die zögernde weibliche Stimme ließ ihn herumfahren und zum offenen Garagentor blicken. Die Frau, die dort stand, war nicht das typische Motorradküken, das ein Geschäft wie Els frequentierte. Er wettete, dass sie noch nie auf einem Motorrad gesessen, geschweige denn eins gefahren hatte. Was kann ich für Sie tun, Ma'am? Sie warf ihm ein verlockendes Lächeln zu, während ihre Augen ihn von oben bis unten musterten. Er war froh, dass es kein übermäßig heißer Tag war und er seinen blauen Overall nicht bis zur Taille heruntergerollt hatte, wie er es häufig tat, damit die leichte Brise, die durch die offene Tür zum Hinterhof durch die Garage zog, seinen Körper abkühlen konnte. Denn die Art und Weise, wie diese Frau ihn sogar in seinem völlig bekleideten Zustand beäugelte, verärgerte ihn mehr als nur ein wenig. Als wäre er ein Stück Fleisch. Er hatte diese Art Frauen noch nie gemocht, reiche Femme fatale, die dachten, sie könnten nur so mit Geld um sich werfen, um sich einen Hengst ins Bett zu locken. Er bevorzugte bodenständigere Frauen. Frauen, die noch ein wenig Unschuld an den Tag legten. Tja, allerdings auch nicht zu viel Unschuld, sondern nur genug, um einen Kerl in dem Glauben zu lassen, dass er die Zügel in der Hand hielt. Ich habe gehört, Sie könnten mir helfen, ein Motorrad für meinen Ehemann auszusuchen. Es ist ein Geburtstagsgeschenk, schnurrte sie. Scott deutete mit dem Daumen in Richtung des angrenzenden Geschäfts, das ebenfalls dem Inhaber der Reparaturwerkstatt, L., einem gutmütigen polnischen Immigranten aus zweiter Generation mit Bierbauch und einem immer kahler werdenden Schädel, gehörte. Die Verkäufer sind nebenan. Ich bin sicher, dass die Ihnen gerne helfen werden, das richtige Motorrad zu finden. Er wandte sich wieder der Ducati zu, hob einen Schraubstock vom Werktisch und ging zurück in die Hocke. Seine Ohren vernahmen den Klang ihrer Schritte, die sich jedoch näherten, anstatt die Garage zu verlassen und das Geschäft zu betreten. Unfreiwillig versteifte er sich. Meine Freundin erwähnte, dass sie in allem, was sie machen, so ein Ace sind. Ace? Scheiße. Niemand hatte ihn in den letzten 3 Jahren bei seinem Codenamen genannt. Das war nicht gut. Bei ihren Worten schaltete sich automatisch sein Training ein. Es war etwas, das ihm so in Fleisch und Blut übergegangen war, dass er es nicht verhindern konnte. Er fuhr hoch, wirbelte herum und im nächsten Augenblick hatte er die Frau auch schon an den Werktisch gedrängt und hielt ihre Arme gefangen, um sie am Ergreifen einer Waffe zu hindern. »Wer hat sie geschickt?«, knurrte Scott fast wie ein Tier. Als er sie anfunkelte, blickte sie ihn mit den erschrockenen Augen einer Hirschkuh, die in die Scheinwerfer eines Wagens getappt war, an, während sich ihre Brust aufgeregt hob und senkte. Das Beben ihrer Lippen zeigte ihre Angst. »Was machen Sie denn?« »Wer?« verlangte er noch einmal, ohne seinen Griff um ihre Arme zu lockern. »Jenny.« Scotts Stirn warf sich in Furchen, als er versuchte, den Namen zuzuordnen. »Welche Jenny?« »Markowitz.« »Vom Friseursalon«, erläuterte sie und versuchte, vor ihm zurückzuweichen. Der Name kam ihm bekannt vor und in weniger als 2 Sekunden hatte sein Gehirn die Verbindung hergestellt. Vor einigen Monaten hatte er einen One-Night-Stand mit einer Friseuse namens Jenny gehabt. Jetzt dämmerte es ihm. Die Frau, die er gerade gegen den Werktisch presste, war nicht hier, um ihn zu töten. Sie war hier, um ihn zu ficken. »Sie haben den falschen Scott«, behauptete er nun und ließ von ihr ab. Sie funkelte ihn wütend an und richtete ihre Kleidung zurecht, während sie empört schnaubte, Ja, das kann ich schon sehen. Scheißkerl. Mich einfach so anzugreifen. So behandelt man doch keine Kundin. Ich beschwere mich bei ihrem Chef über sie. Der wird sie entlassen. Scott verengte seine Augen. Und wenn Sie schon dabei sind, dann vergessen Sie bitte nicht, ihm zu sagen, dass Sie mir einen unsittlichen Antrag gemacht haben. Wie können Sie es wagen? Fauchte sie durch zusammengebissene Zähne, wobei sich ihre üppige Brust hob. Ich hatte nicht die Absicht, hatten Sie die nicht? Unterbrach er sie und trat näher. Dann lassen Sie mich mal eine Sache klarstellen, als Mann weiß ich, wenn mich eine Frau anmacht. Ich schlafe nicht mit Frauen wie Ihnen. Wenn Sie also jemanden brauchen, der Sie flachlegt, warum verführen Sie dann nicht ausnahmsweise mal Ihren Ehemann und lassen Männer wie mich in Ruhe? Denn nächstes Mal geraten Sie vielleicht an einen Fremden, der Sie nicht so sanft behandelt wie ich. Dabei hatte sie wahrscheinlich nicht einmal den Hauch einer Ahnung, wie nahe sie Momente zuvor dem Tod gewesen war, nur indem sie etwas Falsches zu ihm gesagt hatte. Ihr Mund öffnete sich. Scott konnte sehen, wie sie nach einer Retourkutsche suchte, doch keine Worte kamen über ihre Lippen. »Stimmt etwas nicht«, ertönte plötzlich als raue Stimme von der Tür zum Verkaufsraum. Scott drehte seinen Kopf. »Ich glaube, die Dame sucht nach einem Motorrad für ihren Ehemann, aber hat den falschen Eingang erwischt.« Er blickte sie flüchtig an. »Das stimmt doch, oder?« Ohne ein Wort drehte sie sich weg und näherte sich Elle. »Gut, dann lassen Sie mich Ihnen mal zeigen, was wir auf Lager haben, Mrs. Ilroy«, antwortete sie und ging durch die Tür, die Elle für sie offen hielt. Bevor Scott sich zurück zu der Ducati drehte, warf Elle ihm einen fragenden Blick zu, doch Scott antwortete nur mit einem Achselzucken. Er wusste, dass er überreagiert hatte, aber vielleicht würde dieser Vorfall Mrs. Ilroy eine Lektion erteilen, nämlich dass es nicht schlau war, einen völlig Fremden anzumachen. Gleichzeitig erinnerte er sich an die Friseuse. Da hatte es sich zur Regel gemacht, nie einer Frau, mit der er schlief, viel über sich zu erzählen, doch Jenny hatte er in jener Nacht in einer Kneipe kennengelernt, wo einige Leute seinen Vornamen kannten und wussten, wo er arbeitete. Das war der einzige Grund, warum sie gewusst hatte, wo sie ihn erreichen konnte. Scott machte sich eine mentale Notiz, nie wieder mit einer Frau zu schlafen, die wusste, wie sie ihn finden konnte. Doch etwas überrascht war er schon, dass Frauen Informationen über ihre One-Night-Stands mit ihren Freundinnen austauschten. Allerdings, was wusste er schon über Frauen? Er hatte noch nie ein richtiges Verhältnis mit einer Frau gehabt. Flirts, One-Night-Stands, ja, und davon viele, genauso wie jeder andere gesunde 36-jährige Mann. Doch keine wirkliche Beziehung, in der die Frau die Wahrheit über ihn kannte. Es war eine Notwendigkeit gewesen, seine wahre Identität zu verheimlichen, und war es jetzt noch mehr als zuvor. Fänden gewisse Leute heraus, wer er wirklich war, wäre er im selben Moment tot. Und er hatte vor, am Leben zu bleiben. Scott griff nach dem Schraubenschlüssel, den er auf den Werktisch hatte fallen lassen, als er Mrs. Ilroy angegriffen hatte, und wandte sich wieder der Ducati zu. Doch plötzlich verschwamm alles vor seinen Augen. Er ließ das Werkzeug sofort fallen und klammerte sich am Werktisch fest. »Scheiße«, fluchte er und schloss seine Augen, da er instinktiv wusste, was auf ihn zukam. Anstelle von Dunkelheit begrüßte ihn eine Szene vor seinen Augen, die sich irgendwo an einem anderen Ort abspielte. Ein Mann saß im Fahrersitz eines Schulbusses. Hinter ihm erklangen die Stimmen von aufgeregten Kindern, die alle durcheinander schnatterten. Es gab Gekicher und Gelächter, dann die Stimme einer Frau, doch die Kinder machten viel Lärm, sodass Scott ihre Worte nicht verstehen konnte. Auch konnte er weder sie noch die Kinder sehen. Sie war vermutlich die Lehrerin und da sie mit den Kindern im Bus war, war dies möglicherweise ein Ausflug. Er konzentrierte seinen Blick wieder auf den Busfahrer. Dieser trug ein gestreiftes, kurzärmeliges Hemd und eine khakifarbene Hose, doch Scott konnte sein Gesicht nicht sehen, sondern nur seinen Hinterkopf. Sein braunes Haar hatte einen Haarschnitt dringend nötig und durch eine lichte Stelle auf seinem Oberkopf konnte man seine Kopfhaut sehen. Er hatte versucht, das Haar darüber zu kämmen, doch es war nicht lang genug. Der Mann murrte und schaute nach links, dann nach rechts, während er sich einem Bahnübergang näherte. Er blickte flüchtig auf seine Armbanduhr. 3 Minuten vor 2 Uhr. Es war Nachmittag, bemerkte Scott, und so wie die Sonne in den Bus schien, und anhand der Kleidung, die der Fahrer trug, schien es Sommer zu sein. Der Fahrer streckte seine Hand zum Radio aus. Er drehte die Lautstärke höher, vermutlich um die Stimmen der Kinder zu überdröhnen. Am Bahnübergang verlangsamte er den Bus und blickte noch einmal flüchtig nach links. Der Bus rollte auf die Schienen, dann brachte ihn der Fahrer zum Stehen. Scott hielt den Atem an. Der Busfahrer stellte den Motor ab und zog den Schlüssel aus der Zündung. Er griff zum Türschalter, doch anstatt die Buschtür zu öffnen, wackelte er den Schalter nur hin und her. Scott fokussierte seine Augen darauf und sah, dass der Schalter durchgeschnitten worden war und kaum noch an der Armatur hing. Nächstes Mal, wenn jemand ihn betätigte, würde er abbrechen. Der Fahrer verlor nun keine Zeit mehr. Er schob das Fenster zu seiner Linken hoch und zwängte sich so gekonnt hindurch nach draußen, dass Scott vermuten musste, dass er dies geübt hatte. Als er draußen war, schob er das Fenster zu und nahm etwas aus seiner Hosentasche. Scott sah durch das Fenster hinaus und beobachtete, wie er etwas außerhalb einhakte, in Haken, die dort gar nicht sein dürften, und das Fenster somit von außen verriegelte. Wohin der Fahrer verschwand, konnte Scott nicht sagen, denn in diesem Moment zog eine Bewegung seine Aufmerksamkeit auf sich. Die Schranken des Bahnübergangs senkten sich. Scheiße! Scott blickte zu den Schienen, zuerst nach links, dann nach rechts, dann sah er in der Ferne sich etwas bewegen, von rechts näherte sich ein Zug. Die Insassen des Busses waren sich ihres Schicksals nicht bewusst. Der Zug würde nicht in der Lage sein, rechtzeitig zu stoppen. Er würde voll auf den Bus prallen. Entsetzt ließ er seine Augen schweifen und versuchte, irgendetwas zu finden, was es ihm ermöglichen würde, herauszufinden, wo dieses Unglück, das sich vor seinen Augen abspielte, stattfinden würde. Er konzentrierte sich und wusste, dass er nur noch wenige Sekunden hatte, bis die Vision verschwinden würde. Das passierte immer, sobald das Desaster geschah. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnübergangs war ein Auto geparkt. Ein anderes stand auf der anderen Straßenseite. Beide trugen Autokennzeichen aus Illinois, ein gutes Indiz dafür, dass dieser Bahnübergang in Illinois war. Er suchte nach Straßenschildern, nach etwas, das ihm helfen würde, den Ort zu identifizieren, und fand eine Telefonnummer auf einer riesigen Anschlagtafel an einem Gebäude. Ein Grundstücksmakler annoncierte seine Dienste mit einer 312-Vorwahl, die Vorwahl für Chicago. Das war gut, denn Makler machten nur vor Ort Werbung, deshalb musste dieser Bahnübergang irgendwo in Chicago sein. Doch Chicago war groß und es gab viele Zuglinien, die nach Chicago führten, und sogar noch mehr Bahnübergänge. Das Lied im Radio stoppte und die Stimme des DJs erklang. Und das war Stevie Nicks von Fleetwood Mac. Na, da kommt Nostalgie auf, was? Eine andere Stimme, ebenfalls aus dem Radio, stieß zu ihm. Und vielleicht können Sie erraten, wer beim morgigen Baseballspiel zwischen den White Sox und Kansas City die Nationalhymne singen. Der Zug, der auf den Bus donnerte, schnitt ihm das Wort ab. Scotts Knie knickten ein, als er den Aufprall körperlich verspürte, und er fiel nach vorne. Seine Augen flogen auf. Er sah den Boden auf sich zukommen und stützte sich in letzter Sekunde mit den Händen ab, um den Sturz abzufangen. Beinahe wäre er mit dem Kopf auf den harten Betonboden der Garage aufgeschlagen. Seine Atmung war ungleichmäßig, als er sich aufsetzte. Er schob eine zitternde Hand in sein dunkles Haar und verspürte den Angstschweiß auf seinem Nacken. Die Kinder aus seiner Vorahnung würden sterben, es sei denn, er unternahm etwas. Das wusste er mit Sicherheit. Er hatte schon zu viele seiner Visionen wahr werden gesehen, als dass er deren Echtheit bezweifelte. Und er hatte genügend Informationen, um herauszufinden, wo und wann dieser Zusammenstoß stattfinden würde. Die Zeit auf der Armbanduhr gab ihm die Uhrzeit, die Erwähnung des Baseballspiels half ihm dabei, das Datum festzustellen, und mit Hilfe von Bildern aus Google Maps, der Richtung, aus der die Sonne kam und die, aus welcher der Zug mit dem Bus zusammengestoßen war, würde ihm helfen, den richtigen Bahnübergang in Chicago zu finden. Aber er wusste noch eine andere Sache mit Sicherheit. Wenn er diese bevorstehende Tragödie verhinderte, könnte er sich damit offenbaren und seine Feinde direkt zu sich führen. Und wenn sie ihn fanden, würden sie ihn töten. Sein Herz schlug bis in seine Kehle. Konnte er zulassen, dass all diese Kinder starben, nur um sein eigenes Leben zu schützen? Könnte er mit der Schuld leben, zu wissen, dass er nichts unternommen hatte, diese jungen Menschenleben zu retten?